Alle Zeit, alle Genüge in allem. Das könnte Bischof Gabriel sicherlich bestätigen, dass er das oft erlebt hat. Alle Zeit, alle Genüge in allem. Wie Gott ihn reich, überreich versorgt hat. Danke für den Einblick. Unglaublich, was in so wenigen Jahren wachsen kann, wenn man mit Gott ein Haus baut oder ein Werk. Alle Zeit, alle Genüge in allem, das könnte auch ein Lebensbericht oder ist ein Lebensbericht von Corrie ten Boom oder Boom, nee, Boom, die im, ich weiß nicht, wer das kennt, sie war im Konzentrationslager und sie hatte ein Vitaminfläschchen, nur ein einziges. Und wenn sie es teilt, weiß sie, es wird schneller leer. Und das Vitaminfläschchen hatte nur noch sehr wenig Inhalt, aber sie hat bereitwillig geteilt, was sie hatte. Sie hat geteilt, was sie hatte und erlebt, dass dieses Fläschchen nie leer wurde. Bis schließlich irgendwann eine Lieferung mit neuen Fläschchen in das KZ geschmuggelt werden konnte. An dem Tag wurde es leer. Aber so hat sie erlebt, sie hat alle Zeit, alle Genüge in allem, wenn sie großzügig und reichlich weitergibt. Auch Anne und ich haben das erlebt, alle Zeit, alle Genüge in allem. Wir sind nach Bad Liebenzell gegangen, vor 6 Jahren ungefähr. Ich habe meinen Job hinter mir gelassen, wir haben Zeit investiert, Geld investiert. Wir hatten genug Geld für 2 Jahre, das Studium geht aber 4. Aber Gott hat uns versorgt durch Wohngeld, durch unverhoffte Geldgeber. Und es war nicht so, dass wir gerade so irgendwie durchkommen, sondern ohne Mangel hat er uns versorgt, sogar mit Überfluss hat er uns versorgt. Und vielleicht kannst auch du bald schon so eine Geschichte erzählen von Gottes Versorgung, als du was eingesetzt hast für ihn. Oder aber du kannst sie jetzt schon erzählen, dass du freigebig warst wie Corrie ten Boom, die geteilt hat, was sie hatte und erlebt hat, dass sie immer noch genug hat. Denn der heutige Text, der verspricht uns, dass wir Ähnliches erleben können. Aber eins nach dem anderen. Zunächst ein bisschen Kontext. Wir sind jetzt im Korintherbrief heute, im 2. Korintherbrief. Und in Kapitel 8 schreibt Paulus über die Gemeinden Makedoniens, die über ihre Kräfte willig gegeben haben, obwohl sie doch sehr arm sind. In Kapitel 9 lesen wir dann, warum Paulus dieses Kapitel 8 überhaupt erwähnt. Denn auch die Korinther haben eine Sammlung, eine Geldsammlung angekündigt. Und Paulus erzählt dann herum, hey, die Korinther, die haben gesagt, sie sammeln Geld. Und er motiviert damit die Gemeinden, zum Beispiel diese Gemeinde Mazedoniens, die haben so fleißig und viel gegeben, weil er eben gesagt hat, die Korinther, die sammeln großzügig für euch ein. Und jetzt sagt Paulus den Korinthern quasi, lasst die angekündigte Gabe besser eine gar großzügige Gabe sein, eine Gabe des Segens und nicht eine Gabe des Geizes. Sonst wird ja Paulus beschämt, also sonst werde ich beschämt und ihr selber. Also man könnte sagen, kein Druck an dieser Stelle. Ihr müsst nichts geben, aber ihr habt ja gesagt, ihr gebt viel, also sonst werdet ihr euch beschämen. Und jetzt lesen wir einfach mal diesen Textausschnitt, den ich ausgewählt habe, 2. Korinther 9, 6 bis 12. Also er spricht an die Korinther und möchte sie auffordern, sozusagen, dass ihre Gabe eine Gabe des Segens ist. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. So steht es auch geschrieben. Er hat den Armen reichlich gegeben. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Gott, der dem Sämann Samen und Brot gibt, der wird auch euch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Was durch uns wieder zum Dank an Gott führt. Denn die Hilfeleistung, die in diesem Gottesdienst besteht, hilft nicht nur dem Mangel der Heiligen ab, sondern bewegt darüber hinaus viele Menschen zum Dank an Gott. Ein starker Text, ein großartiger Text, aus dem ich 4 Dinge herausgreifen will. Dein Gott, dein Auftrag, deine Verheißungen und deine Perspektive. Zuerst zu deinem Gott. Wir lernen eine Menge über Gottes Wesen in diesem Text, über das, wie er ist, wie er zu uns ist. Und das möchte ich an den Anfang stellen. Besonders markant kommt das in Vers 8 rüber. Und die Elberfelder Übersetzung hat das am besten getroffen. Deswegen hier nochmal der Text nach der Elberfelder Übersetzung. Sie fängt schöne sprachliche Besonderheiten ein, nämlich, hört zu, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. In allem, alle Zeit, alle Genüge. Im Griechischen panti pantote parsan autarkeian quasi, also ein dreifaches P, und mein Deutschlehrer wäre stolz auf mich, dass ich diese Alliteration erkannt habe. Ich werde ihm nachher noch vielleicht versuchen zu kontaktieren. Nee, werde ich nicht, Entschuldigung. Also, drei Sachen, die wir lernen können. Ich habe es vorbereitet. Nummer eins, mein Gott ist mächtig. Mächtig aber ist Gott, Gott aber vermag. Nichts ist ihm unmöglich. Kein Berg zu hoch für dich, zu groß für dich, die Welt in deiner Hand, heißt es in einem Lied, das wir häufig singen. Und die Bibel ist voll davon, Gott kann. Einem König hilft nicht seine große Macht, einem Held nicht seine große Stärke, war kürzlich mal die Losung. Wenn es heißt, Gott ist mächtig, heißt es gleichzeitig, alle anderen Sachen sind es letztlich nicht. Wenn ich mir von meinem Partner Erfüllung erhoffe, er kann nicht. Mein Job kann nicht, ich kann nicht, egal wie stark ich bin. Einem König hilft nicht seine große Macht, einem Held nicht seine große Stärke. Aber aus tiefster Seele dürfen wir auf Gott hoffen. Fühlt sich's für dich nicht so an, als ob Gott kann? Der Text fordert oder ermutigt uns und er zeigt uns klar auf, Gott ist trotzdem der Mächtige. Das ist die biblische Wahrheit, die wir haben. Zu diesem Gott dürfen wir gehören. So ist unser Gott. Mein Gott ist mächtig. Und es geht sogar noch weiter. Mein Gott ist mächtig, überreichlich zu geben. Der Text sagt nämlich, er gibt überreichlich, mehr als genug. Schauen wir doch mal in die Schöpfung. Wie viele Tierarten gibt es? Wie viele wunderschöne Blumen? Wie viele Farben hat der Sonnenuntergang? Allein diese drei Sachen zeigen doch, wie großzügig unser Gott ist. Fünf Farben hätten es ja auch getan. Oder sieben Tiere. Keine Ahnung. Aber nein, Gott steht auf überreich, er steht auf bunt. Er ist ein großzügiger Gott, der gerne gibt und der kreativ ist. Letztens bin ich mit Anne an so einem, ich sag mal, Bonzenviertel vorbeigefahren, so wo gefühlt Villa an Villa steht. Und dann meinten wir so zuerst, ach ja, da hätte ich wohl besser in der Wirtschaft bleiben müssen, wenn wir mal so ein Haus wollen. Ich habe zuerst mal 3 Jahre nach meinem Wirtschaftsinformatikstudium ganz normal gearbeitet und ein bisschen anderes Gehalt gehabt. Aber im nächsten Moment kam mir dann, ach, ist doch voll egal, mein Gott ist reicher als die alle zusammen. Und wenn er will, dann wird er und kann er mir auch so eine Villa schenken, wenn ich sie wirklich brauche. Unser Gott ist reicher als alle Leute, die du so kennst. Und er gibt gerne überreich. Und darauf hoffen wir zum Beispiel auch als Gemeindeleitung bezüglich der Finanzen. Der Schritt hin zu 2 Gehältern, Markus und mich, das war schon ein großer Schritt. Aber wir vertrauen, Gott wird mächtig, überreichlich versorgen. Und ja, wenn man Dinge noch nicht sieht, aber irgendwie sich drauf verlassen will, dann braucht es manchmal vielleicht Vertrauen. Ich kann mir gut vorstellen, Bischof Gabriel hat beim Aufbau seines Werks oft Vertrauen gebraucht, weil es eben nicht immer sofort da ist. Aber die Bibel sagt, und das habe ich oft erlebt im eigenen Leben, Gott gibt überreichlich. Und daran dürfen wir uns klammern. Das ist eine Wahrheit, die wir festhalten dürfen und sollen, unabhängig von dem, was wir erleben. Und der Text setzt noch einen drauf. Mein Gott ist mächtig, überreichlich zu geben, damit ich in allem, alle Zeit, alle Genüge habe. Allem, alles heißt wirklich alles hier. Da muss man nicht groß untersuchen irgendwie, was heißt jetzt alles im Griechischen. Alles heißt alles. Alles heißt alles. In Vers 10 lesen wir beispielsweise, dass er uns auch Saatgut geben wird. Saatgut ist jetzt nicht nur beim Landwirt hier, dass man schöne Früchte und Gemüse ernten kann, sondern Saatgut ist auch dein Geld. Er kann dir auch Freunde geben. Er gibt dir Zeit und Fähigkeiten. Gott gibt alles. Alles kann er geben und nichts kann er nicht geben. Und auch alle Zeit ist auch sehr simpel. Das heißt nämlich wirklich jederzeit. Er macht nie Pause. Wir lesen in der Bibel, er schläft und schlummert nicht. Er kann alle Zeit geben. Nicht erst, wenn du gut genug bist, wenn du dies oder das oder jenes getan hast. Auch wenn du es dann nicht erwartest, Gott kann alle Zeit geben, und zwar alle Genüge. Man hätte ja auch jetzt sagen können, gut, Paulus, eine Alliteration ist es auch schon mit zwei Ps, das reicht, also mach nur die ersten zwei, in allem alle Zeit, aber er möchte sagen, alle Genüge. Alle Genüge heißt nicht nur gerade so genug, sondern dieses Überreiche, diese Großzügigkeit Gottes wird hier sehr deutlich. Und das finde ich wirklich faszinierend, was für ein Gott wir haben. Und unabhängig davon, ob wir das erleben oder nicht, so ist unser Gott. So ist er. Und er hat einen Auftrag für uns. Und zwar, jetzt wo wir wissen, wer unser Gott ist, müssen wir diesen Auftrag natürlich suchen. Was sollen wir tun? Wozu animiert mich der Text? Wer reichlich sät, jeder gebe, noch anderen reichlich Gutes tun, jederzeit freigebig sein könnt. Das sind Formulierungen, die wir hier in diesen Versen haben. Die Antwort ist also klar und deutlich. Wir sollen reichlich säen, fröhlich geben, nicht mit Verdruss und Traurigkeit oder Zwang. Wir sollen anderen reichlich Gutes tun, weil ich reich gemacht bin. Die Frage, wie kann ich jetzt fröhlich geben, wie kann ich reichlich teilen, nicht mit Traurigkeit und Zwang? Könnte man jetzt die ganze Predigt drüber machen. Aber ein Gedanke, und ich glaube, da kommt es entscheidend drauf an. Ich glaube, in dem Moment, wo ich kapiere, dass ich alles, was ich habe, von Gott habe, dass alles, was ich habe, sein, eigentlich letztlich immer noch seins ist, ich glaube, dann ist es total logisch für mich, dass er auch über alles bestimmen darf. Wenn ich also dankbar bin für alles Geld, alle Freunde, all die Zeit, die ich habe, dass ich heute hier sein darf und lebe, ich glaube, dann fällt es uns leichter, ihm alles auch zurückzugeben. Und vielleicht nicht nur mal die üblichen 10%, sondern mal gewagt zu sein und etwas mehr zu investieren. Als von Gott Reichgemachter kann ich reichlich in seinem Sinne austeilen. Und das sollen wir auch tun. Gott gibt mir Saatgut, er gibt dir Saatgut, jedem von uns. Er hat Gelegenheiten für uns vorbereitet, gute Werke, die wir tun dürfen. Er kennt die Worte, die deinen Sitznachbarn vielleicht heute gerade ermutigen würden. Er hat Projekte im Blick, die wir mitfinanzieren können. Er weiß, wie du deine Zeit gut und sinnvoll einsetzen kannst, auf dass du nicht zu kurz kommst und andere trotzdem noch dadurch gesegnet werden. Dein Auftrag ist, reichlich zu teilen, weil Gott dich reich gemacht hat. Und unsere Verheißungen sind auch auf den Weg mitgegeben, die Dinge, an die wir uns weiterhin klammern dürfen. Nicht nur wie Gott ist, sondern er macht uns auch noch konkrete Versprechen. Und wenn du dich darauf einlässt, auszuteilen, ja, dann sind das die Versprechen. Und zwar, Gott hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jederzeit für euch genug habt, euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Oh, ich habe zu schnell geklickt. Entschuldigung. Hier sind wir. Also jederzeit genug für euch selbst wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Also wir sehen, du wirst in allem alle Zeit alle Genüge haben, auch wenn du teilst. Oder vielleicht auch, und das ist vielleicht ein Geheimnis des Textes, gerade wenn wir teilen. Und Gott können wir nämlich im Geben nicht übertreffen. Wenn du gibst, wirst du immer noch genug für dich haben. Gott macht dich reich, dass du jederzeit freigebig sein kannst. Das ist die Verheißung. Gott kannst du im Geben letztlich nicht übertreffen. Und wie kannst du sowas mal erleben? Ich glaube, nur indem wir es ausprobieren, indem wir anfangen auszuteilen und dann merken, dass wir immer noch genug haben. Ich habe ja schon erzählt, dass Anne und ich nach Bad Liebenzell gegangen sind und immer genug hatten, sogar mehr als genug. Aber auch im Kleinen versorgt Gott uns oft überreich. Ich weiß nicht warum, aber beispielsweise, wir waren jetzt im Kroatienurlaub und wir hatten ein kleines Zimmer im Hotel und dann haben wir in der Rezeption gefragt, ob wir vielleicht ein größeres Zimmer haben könnten. Wir zahlen auch ein bisschen, weil mit Kind in einem Zimmer vom Prinzip, dann hätte man gar nichts mehr tun können, wenn sie schläft. Und dann haben die geguckt und gesagt, ah ja, da wäre eine Suite frei. gut, ich brauche keine Suite, aber wenn ihr sie mir gibt, so, dann nehme ich sie. Dann habe ich gefragt, was das kostet, und dann sagt er, eine Tafel Schokolade. Also Gott gibt überreich, und natürlich kann man das nicht immer sich drauf aufhängen, aber Gott gibt auch mal mehr als genug, und so, dass man einfach nur staunen kann und sich denkt, Dankeschön. Aber auch im Bereich der Zeit kann man das sagen. Und ich hoffe, viele von euch erleben das in ihrem Engagement hier rund um die Gemeinde, dass das, was ihr gebt, dass das oft reich zurückkommt. Das waren oft die, ich bin beispielsweise 2011, habe ich meinen Jahresurlaub genommen und bin nach Haiti geflogen, Katastrophenhilfe machen nach diesem riesen Erdbeben 2010. Und dann denkt man sich, boah, jetzt investiere ich so viel, ich gebe so richtig viel euch, ich bin so ein toller Typ. Und dann merkt man aber, man kommt nach Hause und hat viel mehr bekommen, als man gegeben hat. Gott hat so reich zurückgezahlt, dass es die Zeit definitiv wert war. Gott kann im Geben eben nicht übertroffen werden. Wenn ich anfange zu geben, merke ich oft, wie er zurückgibt und überreich gibt. Die Rumänien-Crew könnte sicherlich Ähnliches berichten. Gott kann im Geben nicht übertroffen werden. Und warum erzähle ich jetzt diese Sachen so? Beispielsweise erzähle ich das nicht, um mich groß zu machen oder um euch neidisch zu machen, dass ich eine Suite hatte. Aber wenn Gott doch so cool ist, dann will ich das ja auch erzählen, um ihn groß zu machen. Und zumindest mir geht's so, je mehr ich solche Geschichten höre und auch erlebe, umso mehr werde ich bereit, ja, Gott noch mehr zu geben von meiner Zeit, meinen Gaben, meinem Geld und so weiter. Und ich denke, bei euch ist das nicht anders. Daher fragt einander nach solchen Geschichten, inspiriert einander, experimentiert, wie ihr reichlich geben könnt. Warum nicht mal eine Woche Gott und seinem Wort wirklich exklusiv 10% deiner Zeit zu geben? Wäre das mal eine interessante Variante, nicht nur 10% des Geldes, sondern 10% deiner Zeit? Nur mal testweise, eine Woche. Luther hat schon gesagt, wenn ich viel zu tun habe, muss ich erstmal viel beten. Also gibt's die Ausrede letztlich nicht, dass du keine Zeit hättest. Oder warum nicht im Bereich deines Geldbeutels ein Experiment machen? Warum nicht den nächsten Schritt gehen und wenigstens 10% Gott zurückgeben? Oder wenn du 10% schon lange machst, warum nicht mal sagen 20%? Ich glaube, keiner von uns ist am Ende angekommen und jeder von uns hätte noch viel Luft nach oben, großzügiger auszuteilen. Überleg dir, was für dich dran sein könnte, und ja, ermutigt die anderen. Ermutigt einander, unvernünftig viel Saatgut auszustreuen, und erzählt einander, wie überreich Gott dann versorgt hat. Ich freue mich auf die nächsten Leben teilen. Wenn ihr erzählt, was ihr überreich investiert habt und überreich wieder geerntet habt. Ja. Und du magst jetzt vielleicht einwenden, ne? Es fühlt sich nicht so an, als ob ich genug hätte. Eigentlich bin ich gerade ziemlich leer. Wie soll ich jetzt noch geben? Und falls du doch voll bist, dann würdest du vielleicht sagen, andere haben definitiv nicht genug. Also was erzählst du uns hier? Es sind gute Einwände und Beobachtungen, die man nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Und wenn es dir gerade so geht, dann lade ich dich ein, wirklich herzlich gerne nach der Predigt das persönliche Gespräch zu suchen. Ich bin hier vorne, meldet euch bei mir. Und vorab ein Gedanke, nicht eine Belehrung und nicht eine Antwort für dich. Einfach mal ein Gedanke, den ich hatte. Die minimale Bedeutung von alle Zeit, alle Genüge in allem. Was der Text uns mindestens verspricht. Was ist denn dieses Wichtigste, dieses alles, was wir eigentlich brauchen? Ich persönlich bin davon überzeugt und habe das erlebt, das Wichtigste, was ein Mensch braucht, ist die Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinschaft mit Gott ist das Unersetzliche. Denn als Gegenüber Gottes sind wir gemacht. Die Beziehung, ja, die war mal gestört, die war kompliziert, aber Jesus hat genau diese Gemeinschaft wieder möglich gemacht. Deswegen ist er gekommen. Jesus wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, sagt uns die Bibel. Und in Jesus schenkt Gott uns alles, sagt Paulus in Römer 8, Vers 32. Er schenkt uns alles in Jesus. Und deswegen will ich mir immer wieder aufsagen, so wie wir vorhin gesungen haben, wenn ich nur Jesus habe, soll es mir genügen. Wenn ich denke, mir fehlt was, dann will ich, ja, dann hoffe ich, dass Jesus mir dieses ins Herz gibt, dass ich weiß, wenn ich nur ihn habe, habe ich genug. Ja, das war jetzt diese minimale Bedeutung von in allem, alle Zeit, alle Genüge. Aber ich finde, die ist auch schon ganz schön riesig eigentlich, wenn man es genau nimmt. Und ich bete, dass dir und mir dieses riesige Geschenk immer größer, wichtiger wird. Dass Mangel in anderen Bereichen nicht mehr so schwer wiegt, weil Jesus uns immer kostbarer wird. Ja, und wenn du keinen Mangel erlebst, wenn es dir gut geht, dann lade ich dich ein, reichlich auszuteilen. Und ich bete, dass du erlebst, wie du wirklich reichlich erntest. Denn der Text ist nicht nur so zu bedeuten, dass wir ja alle Jesus haben. Nein, der Text will schon auch sagen, in anderen Bereichen versorgt Gott überreich. Gott gibt alle Zeit, alle Genüge in allem und gerne auch mal großzügig, dass wir teilen können. Und was ich persönlich auch noch sehr wichtig finde, eine zweite Verheißung, die Gott uns mit auf den Weg gibt. Derselbe Gott, der wird dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Gott sorgt dafür, dass dein Saatgut aufgeht und Früchte trägt. Wie stark ist das denn? Ich muss mich nicht ängstlich immer um mein Saatgut kümmern. Ich muss es nicht ständig beobachten, an den Grashalmen ziehen und so weiter. Nein, ich darf Arbeitsteilung mit Gott machen. Er gibt mir das Saatgut, ich werde Profi-Austeiler und er lässt das Saatgut wachsen. Er lässt es Früchte tragen. Gott lässt das Saatgut wachsen. Jede Zeit, die du Gott zur Verfügung stellst, wird Früchte tragen. Alles, was du in die Gemeinschaft investierst, wie du dich in die Homezone, deine Nachbarn oder Kollegen investierst, alles, was du in die Gemeinde investierst, Gott wird dafür sorgen, dass dein Saatgut aufgeht und Früchte trägt. Und an der Stelle ein herzliches Dankeschön, was ihr hier möglich macht. Wie ihr euch einsetzt, ist gigantisch. Ich bin fasziniert, wie ihr so viele mit anpacken und von Herzen dabei sind. Aber ja, auch woanders sehen wir sowas immer wieder. Beim Projekt in Uganda. Wir haben gehört, was dort passiert ist, seit 2002, glaube ich, erst. Wahnsinn, was passieren kann, wenn Menschen Zeit, Geld und Gaben für ihn einsetzen. Gott sorgt dafür, dass dein Saatgut aufgeht und Früchte trägt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und wie sieht jetzt die Frucht aus, die da wächst? Wie ist deine Perspektive, dein Ausblick? In Vers 11 und 12 lesen wir, wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Menschen werden Gott danken für das, was ich gebe. Das ist doch mal eine großartige Sache. Und Paulus fährt fort, ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Mein Einsatz bewirkt also etwas. In der sichtbaren Welt, um dich herum. Soziale Nöte werden beispielsweise kleiner. Menschen wird praktisch geholfen. Und immer wenn wir einander helfen und lieben, lieben wir damit Jesus selbst, hat er gesagt. Aber mein Einsatz hat auch Auswirkungen auf anderen Ebenen. Mein Geben führt dazu, dass Menschen Gott danken. Mein Einsatz führt zu vielfachem Dank gegenüber Gott. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber mich motiviert das. Durch mein Geben wird jemand anderes Gott danken. Ich darf Grund für Dankbarkeit werden. Willst du auch reichlich ernten, erleben, wie Gott handelt und Frucht wachsen lässt? Willst du Menschen dazu bewegen, dass sie sich ja dankbar Gott zuwenden? Dann fang an, reichlich auszuteilen. Denn das ist, was Gott dir durch sein Wort verspricht. Er wird dich reichlich ernten lassen. Ich bete noch. Und Vater im Himmel, es ist großartig zu wissen, dass du mächtig bist, dass die Welt in deiner Hand ist, du im Regiment sitzt und dass du für uns bist, dass du uns überreich beschenken möchtest, dass du überreich gibst. Danke, dass wir geben dürfen, reichlich geben dürfen und reichlich geben dürfen, ohne leer zu werden. Danke, dass wir mit dir Arbeitsteilung machen dürfen. Du, das Saatgut, das wir bereit sind auszustreuen, dass du es aufgehen lässt. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, egal ob wir das sehen oder nicht sehen. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, immer mutiger werden im Geben, erleben, dass Geben wertvoller ist als Nehmen. Dass wir als Gemeinde zum Grund für Dankbarkeit werden, dass Menschen das sehen, was wir tun und dich dafür preisen und loben. Amen.